die Gesellschaft und die Leute um einen herum, die gehen ja immer von ihrer Norm aus. Und zu ihrer Norm gehört halt oftmals nicht ein Mensch mit einer Behinderung oder eben mit einem besonderen Krankheitsbild etc. Und das irgendwann zu erkennen, dass auch die Reaktionen der Leute aus dieser Norm heraus resultieren und die gar nicht auf einen persönlich bezogen passieren, das braucht Zeit.
Rollstuhl, Orthese und Co. Willkommen beim Gesundheitspodcast mit dem Lächeln. Hier geht's um Schicksale, Emotionen, Fachwissen und Humor. Jeden Monat hört ihr ein spannendes Gesundheitsthema und ganz persönliche Geschichten. Zu Wort kommen Betroffene, medizinisches Personal sowie die Expertinnen und Experten aus den Sanitätshäusern mit dem Lächeln. Moderator Sebastian Messerschmidt trifft auf Menschen mit besonderen Krankheitserfahrungen und auf Menschen, die ihnen helfen. Hey Sebastian, um was geht's heute?
Wir thematisieren in Folge 9 noch einmal die lebensbedrohliche Durchblutungsstörung Schlaganfall. In Deutschland sind pro Jahr knapp 200.000 Menschen von einem Schlaganfall betroffen. Circa 5-10% der Schlaganfälle treten in einem Alter von unter 50 Lebensjahren auf. Bereits in Folge 7 mit dem Titel Wohnumfeldberatung nach Schlaganfall hat die Fachärztin für Neurologie Eva Berg Folgendes zum Schlaganfall erklärt.
Ja, es gibt zwei große Untergruppen. Also das eine ist der sogenannte ischämische Schlaganfall. Da kommt es zu einer Minderversorgung von Blut durch einen Gefäßverschluss. Also das ist ein Gefäß, was das Gehirn versorgt, durch einen Thrombus ein Blutgerinnsel verstopft und das Gehirn, was dahinter liegt, kriegt nicht genug Sauerstoff und stirbt relativ schnell ab. Da geht es um Minuten. Das andere ist die sogenannte Blutung. Das ist genau das Gegenteil. Da ist das Gefäß geplatzt, rupturiert. Blut tritt aus, schädigt das Gewebe. Beides macht die gleichen Symptome. Die Ursachen sind halt diametral, also komplett unterschiedlich und die Therapie damit auch unterschiedlich in der Akutphase. Langfristig dann gleiche Symptome, da auch wieder die gleiche Therapie.
Wir gehen heute genauer auf die von Eva Berg angesprochene Hirnblutung ein. Dabei werden wir unter anderem sehr detailliert die vertrauensvolle Beratung und Versorgung von Betroffenen mit Hilfsmitteln durch das Sanitätshaus beleuchten. Es soll zudem um das interdisziplinäre Zusammenspiel bei der Patientinnenversorgung, also um das wichtige Teamwork gehen. Und wir möchten auch kritisch anmerken, welche Probleme es bei der Hilfsmittelversorgung durch die Krankenkassen immer noch gibt. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich die große Runde, wirklich große Runde toller Persönlichkeiten, die ich hier im Sanitätshaus Klein im südhessischen Dieburg treffen darf. Die erste Persönlichkeit, die ich vorstellen darf, hat auf ihrem bisherigen Weg bereits einige Schicksalsschläge erlitten. Sie hatte 2011 im Alter von 9 Jahren eine Hirnblutung. Eine OP konnte sie da retten und es sollte leider nicht die letzte OP bleiben. Anschließend war sie 6 Monate in der Reha. Und die bleibende Behinderung, eine spastische Hemiparese auf der linken Seite ihres Körpers, das ist eine Halbseitenlähmung. Weiterer Schicksalsschlag dann 2017, ein Fahrradunfall, bei dem sie schwere Kopfverletzungen davongetragen hat. Warum diese Kopfverletzungen für sie Glück im Unglück waren, wird sie uns auch erzählen. Heute ist sie 20 Jahre alt und Jurastudentin im 3. Semester mittlerweile. Ja, wird abgenickt. Ich bin sehr dankbar, kann ich dir jetzt auch persönlich sagen, dich bereits im Vorgespräch kennenzulernen und jetzt auch hier persönlich zu treffen. Hallo, Sefika Kotscher.
Hallo, auch danke meinerseits, dass ich überhaupt hier zu Wort kommen darf bei so einem wichtigen Thema.
Danke dir. Sie ist die Leiterin Orthopädietechnik und Sonderbau im Sanitätshaus Klein. Sie berät und versorgt Sefika bereits seit über 10 Jahren sehr eng und vertrauensvoll. Und in dem Moment schauen sich die beiden auch an, da wird sich zugeblinzelt. Sie versorgt und berät sie hinsichtlich der wichtigen Hilfsmittel. Hallo, Margret Wilmhoff.
Hallo und ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf und freue mich, dass wir hier im Sanitätshaus Klein sind.
Danke für die Gastfreundschaft, kann ich an der Stelle sagen.
Sehr gerne.
Und er ist Orthopädie-Technikermeister hier im Sanitätshaus Klein, spezialisiert auf neurologische Erkrankungen wie unter anderem den Schlaganfall. Darüber hinaus ist er unter anderem im Bereich Kinderorthopädie tätig. Hallo Johannes Gerlach.
Ja, hallo. Schön hier zu sein. Ich freue mich heute über dieses Thema sprechen zu dürfen.
Und danke auch fürs Abholen eben, als ich mit meinem Koffer angerollt kam und dem Equipment.
Da ja, bitteschön.
Direkt auch hier in unseren Aufnahmeraum geführt worden. Sie ist Ergotherapeutin und Neurohandtherapeutin mit eigenen Praxen in Darmstadt und Groß-Gerau. Als Neurohandtherapeutin ist sie spezialisiert auf Säuglinge und Kleinkinder. Hallo Christine Holz.
Hallo Sebastian. Ich freue mich auch hier zu sein in unserer großen Runde und bin gespannt, was der Tag bringt.
Oh ja. Ja, das ist für mich wirklich auch als Moderator dieses Podcasts immer wieder ganz besonders so spannende Persönlichkeiten zu treffen. Und ich habe es ja gerade selber gemerkt bei der Vorstellungsrunde, da sind einige Informationen drin, die natürlich notwendig sind, um das Ganze einzuordnen. Und das Gute ist, ich kann aber auch an ganz vielen Stellen jetzt gleich einfach nochmal nachfragen, was da so hintersteckt. Die erste Frage geht an dich, Sefika, weil wir ja auch über die wichtigen Hilfsmittel sprechen möchten. Mit welchen Hilfsmitteln bist du aktuell versorgt und in deinem Leben unterwegs?
Also aktuell trage ich 2 Schienen, eine am Arm und eine am Bein. Die Hilfsmittel helfen mir insofern, als dass mein Bein eine Fußheberschwäche hat. Heißt, ich kann meinen Fuß nicht beim Laufen aktiv anheben und deshalb brauche ich da einen Ausgleich und meine Hemiparese ist armbetont. Das heißt, dass mein Arm schwerer betroffen ist als mein Bein. Und da brauche ich vor allem die Handschiene, um mein Handgelenk zu unterstützen und da eben das größtmögliche an Grobmotorik rauszuholen, weil die Feinmotorik bei mir eben gar nicht funktioniert.
Genau. Okay, danke für dieses Bild sozusagen, was du lieferst. Und da ist jetzt schon deutlich geworden, inwiefern dann auch die Hilfsmittel so deine Bewegung, deine Beweglichkeit verbessern und dass du ohne... Also, oder kannst du es noch von dir nochmal sagen? Was wäre ohne, wenn du die nicht hättest? Wie wärst du dann im Alltag unterwegs?
Also, ich habe eine spastische Hemiparese, heißt, mein Arm zieht sich sehr schnell ein an den Körper. Das heißt, ich kann ihn oft nicht aktiv nach außen bewegen. Und die Schiene ist eigentlich ein guter Ausgleich dafür, dass ich, wenn ich eben aktiv die Hand mitbenutze im Alltag, öfter auch den Arm weg vom Körper bewege. Das ist enorm wichtig für die Schmerzen, die sonst entstehen können durch die Verkürzung des Armes. Und wenn ich zum Beispiel keine Beinorthese tragen würde, könnte ich eigentlich nicht so weit laufen, weil mein Fuß viel zu schnell belastet wäre. Sprich, weil ich ja diese Fußheberschwäche habe, würde ich wahrscheinlich alle 5 Sekunden am Bordstein hängen bleiben und runterfallen oder so. Und durch die Schiene habe ich einen gewissen Mobilitätsgewinn. Heißt, ich kann dann längere Strecken laufen, aber auch das ist auch natürlich nochmal beschränkt, weil die Schiene auf Dauer auch Schmerzen erzeugen kann. Genau.
Ja, das sind die wichtigen Grundlagen, die wir natürlich hier in dieser Folge erfahren möchten. Und dir gegenüber sitzt Johannes Gerlach, der Orthopädietechniker-Meister. Da jetzt mal eher so diese technische Frage, welche Herausforderungen bringt zum Beispiel die Herstellung einer Spiralorthese für den Orthopädietechniker mit sich? Was ist da zu berücksichtigen?
Ja, da gibt es ganz viele Herausforderungen. Es ist ja nach wie vor noch so, dass wenn wir diese Handversorgung machen, dass wir ein sehr, sehr gutes Modell von der Hand brauchen, um darüber überhaupt eine Orthese bauen zu können. Damit geht es am Anfang schon los. Je besser dieses Modell ist und genauer die Abdrucktechnik gewählt wurde und auch am Ende modelliert wurde, desto besser kann am Ende auch die Orthese funktionieren. Und das ist eigentlich die Grundlage für eine gute Versorgung, weil man dadurch schon Druckstellenproblematik und die Funktionalität also die Druckstellenproblematik im Keim erstickt und die Funktionalität einfach erzeugt. Und das, was danach kommt, ist natürlich eher dann dieser technische Aspekt. Da geht es dann einfach darum, wie die Materialeigenschaften auch sind, ob man jetzt was sehr Festes benötigt. Da kann man über Carbon verschiedene Härtegrade vom Material erzeugen. Entweder die Hand zum Beispiel in einer bestimmten Stellung fixieren, bis hin zu sehr dynamischen Dingen, wo Bewegung zugelassen wird in eine bestimmte Richtung zum Beispiel auch nur. Und das jetzt zum Beispiel auch bei der Versorgung von Sefika ist es jetzt auch in Kombination noch mit Silikon, also eine zirkuläre Silikon-Handorthese, wo man auch nochmal einen Tonushemden-Effekt erzeugen kann und die Hand auch in der korrigierten Position gut halten kann. Und da kommen sehr viele Herausforderungen natürlich auf einen zu, und wenn das alles gut funktioniert, dann ist es am Ende eine erfolgreiche Versorgung, die einen Patienten im Alltag weiterbringt.
Was ist denn da für eine Kommunikation auch noch mit der Patientin erforderlich, damit das eine erfolgreiche Versorgung wird und damit eben, ich habe jetzt diese Begrifflichkeit von Druckstellen, die nicht entstehen sollen, noch im Kopf. Also wie wird da miteinander gesprochen, damit es dann die perfekte Versorgung wird?
Ja, gerade das Sprechen ist natürlich im Bereich von der Versorgung von Schlaganfallpatienten ganz entscheidend, weil Sefika kann sich natürlich wunderbar ausdrücken. Das ist eine absolute Seltenheit bei Schlaganfallpatienten. Und das ist auch was gerade in der frühen Phase, wo ein Patient sich vielleicht noch in der sehr frühen Phase von der Rehabilitation befindet, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und es gibt durchaus auch Patienten, mit denen man wirklich nur über Laute kommunizieren kann, wo vielleicht nur das Wort Ja funktioniert und sonst gar kein Wort. Und dann muss man sich, wie man das so sagt, mit Händen und Füßen unterhalten. Und natürlich ist es dann auch so, dass die Kommunikation auch über die Angehörigen funktioniert. Häufig sind es dann Ehepartner, die mit zu unseren Terminen kommen. Und auch da kann man dann natürlich wie dolmetschen. Ja? Also so ein Familienmitglied versteht natürlich auch nonverbale Kommunikation wesentlich besser als wir, gerade wenn man dann noch sehr am Anfang steht und den Patienten noch nicht gut kennt. Und das wird dann im Laufe der Zeit zum Teil wirklich dann immer besser, so dass man da auch immer mehr deutet, was ein Patient einem dann mitteilen will. Und das ist ganz entscheidend, weil gerade wenn jemand jetzt, so wie ich das gerade gesagt habe, diese Druckstellenproblematik hat, muss man ja wissen, wo. Und das ist manchmal gar nicht so leicht herauszufinden.
Danke fürs da mit reinnehmen in diese wichtige Arbeit und diese kommunikative Arbeit auch. Ich bleibe mal bei diesem Aspekt der Kommunikation. Da nochmal gerade an Sefika, aber dann auch auf jeden Fall, es wird sich gerade hier vorbereitet. Sefika, wie hast du Margret Wilmhoff und das Sanitätshaus Klein, ich sag mal, gefunden, vorsichtig formuliert? Wie seid ihr in Kontakt gekommen?
Also ich hatte ja nach meiner Hirnblutung einen 6 Monate anhaltenden Reha-Aufenthalt, und danach sind wir eigentlich relativ schnell zu meinem Kinderarzt, und der hat uns so eine, ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Liste war, aber es waren Empfehlungen von Physiotherapeuten und Ergotherapeutinnen, und dann bin ich halt über meine Physiotherapeutin damals auf die Frau Wilmhoff gestoßen quasi. Also sie hat mir die Frau Wilmhoff empfohlen. Dafür bin ich echt sehr dankbar, weil das war ein Glücksgriff. Und dann haben wir uns kennengelernt, genau.
Kannst du das noch ein bisschen ausformulieren? Warum war das für dich ein Glücksgriff?
Ja, natürlich. Also als Kind hat man das vielleicht nicht so, konnte ich meine Bedürfnisse vielleicht nicht so gut äußern, auch wenn ich sprachlich dazu in der Lage gewesen wäre. Da war eher meine Mutter so der aktive Part, der sich sehr gut mit meiner Lähmung und den Auswirkungen auskennt, aber mit der Zeit konnte ich dann viel besser auch mit Frau Wilmhoff selbst kommunizieren und meine Bedürfnisse äußern, und wie gerade auch angeschnitten, macht es einen riesen Unterschied, ob ich aktiv äußern kann, was genau mit meiner Hand eben problematisch ist. Ich habe zum Beispiel den Daumen und den Zeigefinger, der mir da große Probleme bereiten, vor allem in der Griffposition, da müssen die richtigen Punkte anfixiert werden innerhalb der Schiene, damit ich überhaupt in diese Griffposition komme. Ich kann selbstständig nicht in diese Griffposition kommen, heißt, ich bin auf die Schiene angewiesen. Und wenn ich das nicht offen kommunizieren kann und eine Frau Wilmhoff, die mich seit 10 Jahren kennt und begleitet und die Fixpunkte kennt, wenn ich die nicht hätte, würde ich eben diesen Mobilitätsgewinn durch die Schienen gar nicht haben. Genau. Und zusätzlich ist die Frau Wilmhoff auch sehr, guckt nach rechts und links, ist da sehr, weitläufig informiert, kennt sich sehr gut mit Ärzten aus, mit guten Ärzten, empfiehlt mir da auch ab und zu mal einen Orthopäden, weil so eine Krankheit, die erledigt sich ja nicht nur mit der Versorgung im Sanitätshaus, Man hat ja auch viel mit Ärzten zu tun. Und da bin ich auch der Frau Wilmhoff sehr dankbar, weil ich durch sie eben einen guten Orthopäden kennengelernt habe. Genau. Und eben auch diese ganzen neuen Technologien würde ich gar nicht mitbekommen, wenn ich nicht die Frau Wilmhoff hätte, die eben sich da informiert, auf Seminare geht, sich weiterbildet. Genau, nur durch sie bin ich auf zum Beispiel das EMS-Gerät gestoßen oder eben die Faszientherapie, die hätte ich vorher gar nicht mitbekommen und gar nicht gewusst, dass sowas überhaupt existiert, genau.
Damit lieferst du dann auch schon mal weitere Stichworte für mich, wo wir natürlich gerne noch drauf eingehen. Und mir geht gerade durch den Kopf, wie wundervoll ist hier jetzt bitte gerade der rote Teppich verbal ausgebreitet worden für Margret Wilmhoff, die sich das bisher anhören darf. Auch das bringt dieser Podcast mit sich, ne, dass man sich mal so ganz wertschätzend, dankbar Dinge sagt. Margret Wilmhoff, welche Erinnerungen haben Sie an die erste Begegnung mit Sefika?
Also ich glaube, Sefika, du hast das gerade schon ganz, ganz toll beschrieben. Also du hast, das muss ich dir einfach nochmal sagen, du hast eine ganz, ganz tolle Familie und deine Mutter hat sich von der Stunde Null an immer darum gekümmert, dass es immer einen Schritt weitergeht. Und es ist nicht so, dass nur wir das alleine gemacht haben, sondern deine Mama hat auch immer ganz gezielt gefragt, und was können wir jetzt noch tun, was können wir ändern? Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die ich in meinem Beruf so sehe. Ich muss mich immer wieder neu anpassen. Und das Gefährliche für uns ist, irgendetwas hinzunehmen und zu sagen, so haben wir das jetzt die letzten 10 Jahre versorgt und so machen wir das auch die nächsten 20 Jahre. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir jedes Mal und bei jeder Schiene, egal ob es Hand ist, ob es Fuß ist oder ob es sonst was ist, müssen wir jedes Mal neu überlegen, ist das, was wir gemacht haben, gut oder geht es besser? Und ich sage, es geht immer besser. Und es ist, auch wenn es immer nur kleine Schritte sind, es muss so sein, dass wir immer einen Schritt vorwärts kommen. Und was wir eben gerade nochmal so mit Druckstellen und Hand, man versucht so viel im Vorfeld zu machen. Wir machen die Probeorthesen, wir probieren die Probeorthesen an, wir machen vielleicht eine Testphase und trotzdem, die Handorthese ist fertig, alle sind ganz gespannt beim ersten Mal anziehen, weil Silikon- und Carbon-Kombination ist das so. Da ist man wirklich gespannt und dann klappt das Anziehen, aber 3 Tage später kommt die Sefika und sagt, da habe ich eine Stelle, da stört mich noch was. Und das ist das Gute bei ihr, da können wir sagen, so, das machen wir, das ändern wir und dann war es das jetzt auch. Und jetzt im Moment trägt sie so und es ist okay. Aber es kann jederzeit sein, dass wieder irgendwas kommt und dann müssen wir reagieren.
Ja, das Problem bei Lähmungen ist ja das Empfinden. Ich spüre nicht direkt die Druckstellen, sondern meine Hand signalisiert mir die Druckstelle durch eine Rötung oder so. Um das mal besser zu verstehen. Ich weiß noch, bei einer Notenbesprechung, als ich mal rausgelaufen bin, ist meine linke Hand an den Haaren von einem Mädchen stecken geblieben. Und ich habe das gar nicht realisiert, weil ich habe es nicht gespürt. Und erst als sie aufgeschrien ist, habe ich gemerkt, oh Gott, meine Hand steckt in ihren Haaren und dann musste ich die Hand rausziehen. Und ich glaube, das war ein Schock für alle, weil die das gar nicht begriffen haben. Hä, wie, sie spürt die Hand nicht richtig? Und das realisiert man doch, dass die Hand da drin ist. Und so ist es halt auch mit den Druckstellen. Ich kann sie nicht direkt kommunizieren, weil ich es gar nicht empfinde. Das heißt, nach ein paar Tagen guckt man sich das einfach an und kommuniziert das so. Und das kann halt am Anfang vor allem bei der neuen Orthese der Fall sein, dass man öfter noch am Synthetos irgendwas ändern lässt oder so, genau.
Da fällt mir dann auch jetzt gerade bei auf, wie wichtig es ist, eine angenehme Atmosphäre zu haben, dass man sich das, also mir geht gerade durch den Kopf, dass man sich das auch traut, weil es kann ja auch sein, dass dann vielleicht ein Feedback kommt von, ja, aber jetzt war das doch vor 3-4 Tagen, war doch alles noch fein, warum hast du vorher noch nichts gesagt? Das ist ja dann auch eine wichtige Aufgabe, die Ihnen dazukommt, Frau Wilmhoff.
Ja, und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir sofort reagieren können, wenn was ist. Natürlich differenzieren wir auch. Wir haben alle unsere vollen Terminpläne. Ich glaube, das hat jeder, der arbeitet. Und man differenziert natürlich, wie wichtig es ist. Aber wenn von Patienten die Rückmeldung kommt, ich habe da eine Druckstelle, das geht einfach nicht mehr. Es muss was gemacht werden, dann wird das auch sofort eingeschoben. Oder wenn was kaputt ist. Sefika, ich meine, das haben wir eben gerade noch gehört, ne, wie du hier reingekommen bist. Also ich wollte schon zu dir sagen, wir müssen dein Gelenk warten. Ja, an der Fußorthese, das hilft nichts. Das macht Geräusche, das muss sein, weil nichts ist schlimmer als Geräusche. Ja, wenn man über einen Flur läuft oder durch den Hörsaal geht oder sonst was. das muss gemacht werden und das muss auch ganz zeitnah gemacht werden. Und da sind wir ansprechbar und da haben wir auch eine Kollegin im Haus, die das sehr gut organisieren kann und dann immer reinschiebt und zwischenschiebt, dass das auch funktioniert.
Ja, Christine, da geht auch die Hand hoch der Neurohandtherapeutin. Was sind da deine Gedanken oder Erfahrungen zu?
Ja, also zum einen wollte ich nochmal auf das Thema Wohlfühlatmosphäre zurückkommen. Genau das habe ich nämlich mit Margret Wilmhoff erlebt. Das war mein erstes Zusammentreffen. Ich weiß noch, das war im SBZ Darmstadt eine gemeinsame Hilfsmittelsprechstunde. Und ja, die Margret schafft es nicht nur da, sondern auch wenn sie uns in der Praxis besucht, immer so eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, gerade auch in der Versorgung von den Kleinsten. Für die Eltern ist es wahnsinnig aufregend. Kleine Menschen halten nicht unbedingt still. Kleine Menschen möchten auch nicht an Ort und Stelle bleiben. Und auch da, ja, wie damals im SBZ, habe ich gedacht, ja, sie schafft diese Wohlfühlatmosphäre. Und ja, man fühlt sich gut aufgehoben und gut betreut. Und ja, ich schätze sehr die Zusammenarbeit mit ihr. Und auch da auf Patientenseite bezogen. Die Patienten trauen sich dann auch, wenn sie älter sind und schon sprechen können, auch ja, ihre Probleme oder noch Schwierigkeiten zu äußern, die da bestehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil Orthesen müssen zum Teil auch immer wieder angepasst werden, weil sich der Arm, die Muskulatur oder auch das Bindegewebe verändert. Und wenn da nicht die Atmosphäre wäre, das auch äußern zu können, dann laufen die Menschen mit Druckstellen rum oder Einschränkungen, die so nicht bestehen müssen.
Ja, und das ist dann auch ja wieder das Thema von Johannes Gerlach, dann wieder anzusetzen. Mir ging jetzt gerade noch durch den Kopf, wir haben eben schon von diesem sehr individuellen Anpassen gesprochen. Kann man tatsächlich jetzt mal so festhalten, dass das eine absolute Maßarbeit ist, die da von der Orthopädietechnik dann zu vollziehen ist?
Ja, natürlich. Also bei dem einen Patienten mehr, bei dem anderen weniger. Das kommt sehr darauf an, wie sich die Symptome auswirken, jetzt auch durch den Schlaganfall. Es gibt Patienten mit einem Schlaganfall, die haben nur ganz leichte Probleme. Da reichen auch konfektionierte Hilfsmittel aus. Die muss man natürlich auch probieren. Man muss testen, ob das funktioniert, ob andere Dinge besser sind, ob man das mit anderen Dingen kombinieren kann. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Varianten und irgendwann, wenn man merkt, ich habe jetzt verschiedene Parameter, die gegen eine konfektionierte Versorgung sprechen, ist man relativ bald in einem Bereich von einer Maßanfertigung und da sind einem natürlich ja, kaum Grenzen gesetzt, wenn man es genau nimmt. Und das ist natürlich hochindividuell und da muss man ja genau schauen, wie was benötigt jetzt der Patient. Da geht es dann um Zielsetzung, um den Stand der Therapie und das findet meistens in einem ersten ja, Anamnesegespräch statt, wo man sich den Patienten anschaut, wo man ein Gespräch führt, wo man mit den Angehörigen spricht, mit dem Patienten spricht und schaut, was habe ich für Voraussetzungen und was wird jetzt benötigt. Gerade wenn ich jetzt einen Patienten mit einer Halbseitenlähmung habe nach einem Schlaganfall, muss man sich den Patient auch sehr ganzheitlich anschauen, weil das dann nicht nur einfach irgendwie eine Fußorthese ist und fertig, sondern das ist dann auch noch was für die Hand und das ist eventuell auch mehr als die Fußorthese, vielleicht auch bis zum Knie hoch und dann auch noch in Kombination mit verschiedenen reha-technischen Hilfsmitteln. Das geht ganz einfach los mit einem Stock auf der Gegenseite und ja, geht dann schnell in diesen häuslichen Bereich auch, wo man verschiedene Voraussetzungen schaffen muss. Da haben Sie ja schon in der vorletzten Podcast-Folge mittlerweile drüber gesprochen, wie kompliziert auch das sein kann, dass man hier wirklich, je nachdem wie jemand lebt, auch im häuslichen Umfeld die ausreichenden Voraussetzungen schafft, dass jemand im Alltag zurechtkommt und in sein soziales Leben wieder zurückfindet.
Genau da wird auch die Bandbreite des Angebotes vom Sanitätshaus deutlich. Danke fürs da nochmal mit reinnehmen. Und jetzt habe ich hier vor mir gerade, dass wir mal über deinen Weg sprechen, Sefika, wo ja, dieses sehr einschneidende Erlebnis natürlich mit dazugehört. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, dass du 2011 im Alter von 9 Jahren eine Hirnblutung hattest. Wie wurde eigentlich diese Hirnblutung erkannt?
Es wird jetzt ein bisschen so abgerattert klingen, weil ich die Geschichte schon sehr oft erzählt habe. Also verzeihen Sie mir da den Punkt. Oder verzeihen mir.
Genau, wir haben uns auf das Du verständigt, ne? Und dass ich dich auch da immerhin zurückholen darf.
Also es war echt, eigentlich im Nachhinein ist es echt beeindruckend, wie das abgelaufen ist. Es war nachts und ich bin etwa 5 Minuten vor der Hirnblutung aufgewacht und wollte eigentlich zur Toilette gehen. Hab dabei irgendwie aber gefühlt die ganze Familie aufgeweckt, dabei, weil ich irgendwie zu laut war, weil wir hatten damals halt so ein Hochbett und da hat Geräusche gemacht und dadurch habe ich irgendwie die Leute aufgeweckt. Und dann ist eben auch meine Mutter dabei aufgewacht, ist dann zu mir und hat gefragt, was denn los sei. Und ich habe dann irgendwie Wortfindungsstörungen gehabt, das ist ja typisch für ein Symptom. Also ein typisches Symptom von Schlaganfall. Und ich konnte nicht artikulieren, was denn jetzt mein Problem ist. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, die Worte zu formulieren. Und habe dann nur noch auf meinen Kopf zeigen können. Und dann bin ich eben bewusstlos geworden. Und dann wusste meine Mutter, denke ich, eigentlich direkt im Nachhinein hat sie mir das halt erzählt, deswegen kann ich sagen, wusste sie, da stimmt irgendwas nicht. Es muss irgendwas Akutes und Schwerwiegenderes sein. Und hat dann direkt den Krankenwagen gerufen und dann wurde ich eben operiert, ja.
Also sofort dann in dieser Nacht, so als Not-OP ist das dann erfolgt. Ja, wie gut, dass deine Mutter da so sensibilisiert war offensichtlich und richtig gehandelt hat. Wie war das dann, was erinnerst du noch nach der OP? Also an wann ging es wieder los, dass du dich an was erinnerst?
Also in der Akutphase nach der OP war ich ziemlich benebelt. Ich konnte mich selbst nicht bewusst wahrnehmen. Ich habe das wie so eine Art Traum erlebt, die Phase danach. Ich glaube, ich war auch einfach medikamentös zugedröhnt und habe mich selbst gar nicht als Person wahrgenommen und habe auch wirklich sehr offen geredet, aber ohne zu kontrollieren, was ich da genau sage. Ich habe wirklich wirr drauf losgeredet anscheinend, wurde mir im Nachhinein so erzählt. Ich dachte, es wäre ein Traum gewesen. Und danach kam ich eben in die Reha und das hat noch ein paar Wochen so angehalten. Ich wusste eigentlich auch Jahre danach nicht, was habe ich eigentlich und warum bin ich jetzt eigentlich halbseitig gelähmt. Ich habe wirklich erst mit 15, 16 angefangen, im Internet zu recherchieren, was habe ich eigentlich, durch irgendwelche Arztbriefe, habe dann die ganzen medizinischen Fachbegriffe nachgeschlagen, weil ich wurde nie aufgeklärt. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es daran lag, dass ich einfach ein Kind war und die in der Reha so mit den Kindern umgegangen sind, weiß ich natürlich nicht. Und eben nach der Hirnblutung kam ich dann in Reha für 6 Monate. Und dort musste ich dann eben alles wieder von vorne erlernen, wie ein Säugling. Ich musste das Laufen wieder neu erlernen, das Sprechen, aber das Sprechen ging dann relativ schnell wieder. Also da habe ich habe noch eine leichte Facialisparese, also eine leichte Gesichtslähmung, aber die erkennt man wirklich nur, wenn man Profi ist. Und ja, ansonsten musste ich das Laufen wieder erlernen. Also da war ich wirklich auf diese ganzen Hilfsmittel angewiesen, Rollstuhl, Rollator, dann dieser dreizackige Stock. Und dann irgendwann die Orthese, genau. Es ging wirklich von null los und ja.
Danke fürs da mit reinnehmen und da erinnere ich mich jetzt gerade noch an so einen irgendwie sehr schönen und positiven Moment aus unserem Vorgespräch, als du erzählt hast, als es dann aus dem Rollstuhl zum Beispiel in den oder beziehungsweise an den Rollator ging, was ja auch irgendwie seltsam ist, dass man sich darüber freut, aber wie war das so für dich, als du dann von einem Hilfsmittel zum nächsten gekommen bist, was ja gleichbedeutend war mit einer Verbesserung deiner Situation, oder?
Ja, also wie gesagt, ich habe eigentlich diese ganzen Sachen einfach hingenommen und bin diese ganzen Sachen einfach angetreten und also diese Steps vom Rollstuhl zum Rollator, das waren alles für mich Mobilitätsgewinne und ich habe mich darüber immer sehr gefreut, zusammen mit meiner Mutter haben wir dafür gekämpft. Also sie war damals mit dabei. Und wir haben diese ganzen Schritte zusammen irgendwie gemacht. Und genau, und das, also es war so, im Rollstuhl kann man sich ja gar nicht irgendwie mit den Beinen beweisen quasi. Man kann die ja gar nicht ansteuern. Natürlich die rechte Seite funktioniert, aber die linke Seite habe ich ja gar nicht gespürt. Und dann Schritt für Schritt durch die ganze Physiotherapie und so weiter bin ich dann irgendwann an den Rollator. Und das hieß ja, ich kann endlich auf meinen beiden Beinen stehen. Ich habe zwar diese Stütze auf beiden Armseiten gehabt durch den Rollator, aber trotzdem war das für mich wieder so ein Schritt nach vorne, etwas erreicht zu haben und irgendwie weitergekommen zu sein. Und dann irgendwann, dieser dreizackige Stock war für mich natürlich irgendwie so ein Höhepunkt auch in dieser Rehabilitationsphase, weil ich wusste, ich kann jetzt selbstständig aufs Klo gehen vielleicht oder Bedürfnisse äußern, rausgehen und ich muss nicht dauernd irgendwie warten oder so. Und so war es dann auch. Also am Anfang war ich immer so darauf angewiesen, dass meine Mutter mich überall hinbringt oder die Pflegerinnen. Und irgendwann konnte ich dann durch diesen dreizackigen Stock eben selbst tun. Genau. Ja, Selbstständigkeit ist eben so ein Riesenstichwort bei Menschen, die eine Behinderung haben, weil man sich dann wieder als Mensch wahrnimmt und nicht mehr auf diese Hilfe angewiesen ist, was ich lange Zeit auch gehasst habe.
Wo du gerade auch davon sprichst, Mensch mit Behinderung, ich habe das im Vorfeld gefragt, weil es auch immer wieder dann auftaucht. Manchmal verurteile ich mich selber dafür, dass man es überhaupt nachfragt, weil man so ein bisschen die Verantwortung abgibt. Aber du hast mir auch ganz klar gesagt, mittlerweile sagst du eben, ich bin ein Mensch mit Behinderung, weil das auch nochmal, also ich versuche es mal so richtig zu analysieren, weil es eben deutlich macht, dass das ein Teil im Leben ist, aber dass das mich nicht komplett ausmacht. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, weil du Behinderte oder bist du behindert oder sowas, spricht mir so ein bisschen das Menschsein ab. Deswegen habe ich es auch lange Zeit gehasst, so betitelt zu werden. Ich habe auch den Schwerbehindertenausweis am Anfang abgelehnt. Ich wollte den tatsächlich nicht. Ich habe den einfach zurückgegeben, obwohl damit ja sehr viele Nachteilsausgleich stattfindet durch den Schwerbehindertenausweis und keine Bevorteilung stattfindet. Das ist ja auch so ein Vorurteil. Und deswegen habe ich diesen Begriff gehasst, vor allem, weil der eben auch in unserer Jugend oft als Schimpfwort, ich weiß nicht, wie es bei Erwachsenen ist, aber bei uns in der Jugend wird das sehr oft als Beleidigung benutzt. Und das hat mich auch immer sehr, sehr bedrückt und auch traurig gemacht. Und deswegen sehe ich eben das Wort behindert als problematisch an. Aber wenn man eben das im Kontext mit dem Menschsein benutzt, ist es eigentlich absolut in Ordnung für mich. Und ich kann es ja auch verstehen, wenn man es einfach nicht weiß, weil man keine Berührungspunkte damit hat. Aber wenn man mich fragt, dann sage ich Mensch mit Behinderung auf jeden Fall.
Danke fürs nochmal so deutlich machen und fürs mit reinnehmen in dein bisheriges Leben. Christine, wie sind denn deine Erfahrungen, Erfahrungswerte mit Säuglingen, Kleinkindern mit einer Hirnblutung?
Ja, das ist mir echt ein besonderes Anliegen, weil für meinen Geschmack gerade die Hilfsmittelversorgung da viel zu spät erst einsetzt in der Regel. Also ich habe das aus der Vergangenheit, ich habe in zwei Praxen gearbeitet, immer mitbekommen, wir haben die Kinder dann auch im Grundschulalter bekommen und es hat noch keine Hilfsmittelversorgung an der Hand stattgefunden. Und das war vor 10, 15 Jahren, 18 Jahren und ich hatte immer gedacht, ja, da hätte man doch früher schon mal einsetzen können. Man hätte irgendwelche muskulären Verkürzungen verhindern können. Die Kinder hatten einfach gelernt, dass die Hand keine Funktion hat und haben dadurch auch verlernt, die Hand einzusetzen. Und in Zusammenarbeit jetzt mit meiner Praxis hier in Darmstadt und dem Sanitätshaus Klein, finde ich, sind wir echt auf einem guten Weg, viel, viel früher da einzusetzen. Und das beginnt wirklich schon bei Säuglingen. Zum Teil sind die Kinder 5, 6 Monate alt. Es ist eine winzige, weiche, leichte Orthese und sie bewirkt aber so, so viel, dass die Kinder im Nachgang als Kleinkinder oder auch als Schulkinder ihre Hand so viel besser gebrauchen können, weil sie einfach viel mehr Nutzen davon hatten und ihnen das das Leben somit echt auch viel erleichtert wurde. Weil durch die Integration der zweiten Hand ist einfach auch ein ganz anderes Erscheinungsbild der Kinder sichtbar. Sie sind viel aktiver, sie sind viel selbstständiger. Das, was die Sefika gerade angesprochen hat, finde ich ganz wichtig. Also mein Arbeitsbereich ist eben auch die Selbstständigkeit und da sind Hilfsmittel echt ganz toller Bereich und auch schön so früh schon einzusetzen.
Ich sehe das Nicken bei Margret Wilmhoff und hier wurde ja auch die wichtige Zusammenarbeit, das Teamwork angesprochen. Was sind da vielleicht noch ergänzende Gedanken zu?
Ja, liebe Christine, das kann ich nur soweit unterstützen. Und ich möchte es so ein bisschen ausdehnen und nicht nur auf den Bereich der Kinder und Säuglinge, ja, weil da kämpfen wir ja schon so ein bisschen, ja, aber da haben wir im Moment mit dem SPZ ganz gute Unterstützung. Aber auch ganz, ganz wichtig ist es im Erwachsenenbereich. Also wir haben hier immer noch die Erfahrung, das ist kaum zu glauben, ich bin jetzt schon so lange im Beruf und es ist immer noch so, dass wir hier Patienten treffen, manchmal im Hausbesuch kennenlernen, weil sie vielleicht ein Hilfsmittel für zu Hause benötigen. Und wir stellen fest, obwohl sie auf der Stroke Unit waren, obwohl sie in der Reha waren, wurden die entsprechenden erforderlichen Hilfsmittel zum Gehen nicht angepasst. Und das, was die Sefika eben beschrieben hat, natürlich ist es so, jedes Hilfsmittel hat auch seine Einschränkungen. Ne? Es ist auch so im Alltag, das stört auch mal. Aber es hilft, Schwellen zu überwinden. Das, sei es nur Teppichkanten, seien es irgendwelche Türschwellen, Kleinigkeiten oder hier in Dieburg unsere Fußgängerzone, ja, oder der Marktplatz, der einfach Großblock Wellensteine hat, ja. Das ist, da bleibt man einfach hängen, wenn man keine Unterstützung hat. Und von daher, vielleicht hilft unser Podcast auch da ein bisschen, dass wir auch die Ärzte da noch ein bisschen mehr sensibilisieren, zu sagen, früh anfangen. Ja, weil die Erwachsenen und auch die Kinder haben ein gewisses Bewegungsmuster. Sefika hatte ein Bewegungsmuster. Und man muss gucken, dass man das möglichst schnell wieder in die Bahnen bringt, bevor es diese typischen Veränderungen der hemiparetisch gelebten Seite gibt, dass es einfach zu Rotationen kommt, dass es zu einem Neglect kommt, dass halt gewisse Dinge überhaupt gar nicht mehr gemacht werden, weil dann wird es schwierig, das später wieder ausgleichen zu können.
Also höre ich auch raus, da genau hinzuschauen und früh anzufangen, ist ja auch ein ganz wichtiger Motivationsfaktor fürs weitere Leben, weil gegenteilig würde man ja demotiviert, hier gehen ganz viele Hände hoch, zuerst gerade von Christine, der Ergotherapeutin und Neurohandtherapeutin, gerne daran ansetzen, wenn das bei dir was ausgelöst hat.
Ja, das ist auch so ein Wunsch nochmal für den Podcast. Ich finde, hier klappt die interdisziplinäre Zusammenarbeit super, aber mein Anliegen wäre es, dass wirklich jeder, der mit und am Patienten arbeitet, da einfach nochmal einen Blick auf die Hilfsmittel hat. Das muss nicht nur der Arzt sein, da greife ich uns Therapeuten genauso an die Nase und ich finde, es ist ein Unding wirklich in Deutschland, dass es immer noch Patienten gibt, die nach mehreren Jahren nach diesem Vorfall noch nicht gut hilfsmittelversorgt sind. Und deswegen, also mein Wunsch wäre es, dass wirklich alle Disziplinen draufschauen. Die Sefika hatte eine super tolle Mama, die das mit vorangetrieben hat. Aber auch gerade im Erwachsenenbereich, wenn man nicht einen Angehörigen hat, der da einfach Unterstützung bietet und da so hinterher ist, dass man immer auf dem neuesten Stand ist und vielleicht auch ein Therapeut das bei der Anamnese nicht abgefragt hat, dann gibt es da einen Patienten, der in seinem Leben aktuell nicht weiterkommen kann, weil ihm da die Unterstützung fehlt. Nochmal in Bezug auf den Erwachsenen- oder älteren Bereich. Also es kann nicht nur den Angehörigen zugemutet werden. Es ist wirklich mein Wunsch, dass alle immer wieder das abfragen, damit sowas nicht passieren kann.
Sefika?
Ja, jetzt nochmal aus betroffenen Sicht ist ja auch das Problem, dass wir uns ein Stück weit ja auch auf die Fachleute einlassen und auf die auch vertrauen. Das heißt, das, was sie uns empfehlen, meistens nehmen wir das, also habe ich zumindest oftmals einfach hingenommen. Als das kann ja richtig sein, weil es ist ja ein Arzt, der das so empfohlen hat. Aber das ist völliger Quatsch. Man muss auch aus Patientensicht eben diesen Mut haben, auch mal den Arzt zu wechseln oder die Therapeuten zu wechseln und da diesen Schritt auch zu gehen und sich das zu trauen, weil man sich selbst gegenüber auch anerkennen muss, dass der Therapeut einen nicht weiterbringt. Ich habe zum Beispiel bei meinem dritten Reha-Aufenthalt meine Handkraft mehr verbessert als in den 8 Jahren ambulante Therapie und das kann es halt nicht sein, dass man, dass sich die Handkraft innerhalb von 10 Wochen besser verbessern kann, mhm, als in ambulante Therapie. Und das ist auch ein Riesenproblem, das wir haben. Und bezogen auf meine Hilfsmittelversorgung, ich habe zwar eine gute Beinorthese und eine Handorthese, aber mir wurde zum Beispiel damals von den Ärzten gesagt, dass ich keine Nachtschiene bräuchte. Und das war halt ein Riesenfehler im Nachhinein, weil mein Fuß oder mein Bein über Nacht immer verkürzt. Und immer wenn ich aufgewacht bin, hatte ich so eine Dehnung im Bein. Und ich habe mich immer gefragt, hey, woran liegt das? Und das liegt halt an dieser Verkürzung, die über Nacht stattfindet durch die Beugung. Und jetzt eben durch Frau Wilmhoff und durch den Orthopäden, den sie mir empfohlen hat, haben wir halt eine Nachtschiene innerhalb von wenigen Wochen, haben die das hinbekommen im Sanitätshaus. Und seitdem arbeiten wir eben entgegen, dieser Dehnung entgegen. Und das bedeutet ja auch sehr viel, weil im Alter sonst das Bein so enorm verkürzen kann, dass ich dann irgendwann vielleicht nicht laufen könnte. Und deshalb ist es so enorm wichtig, dass man auch an so Bereiche denkt.
Ganz klarer Appell aus der eigenen Erfahrung. Du beziehst dich dann wahrscheinlich auf 2019, auf diese Reha-Zeit. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Jetzt wurde das schnell umgesetzt, dann nehme ich mal an, ich gucke mal hier in Richtung des Teams, Johannes Gerlach mit der Nachtschiene dann auch involviert. Wie ist dann die Abstimmung untereinander? Was erfolgt da, damit das auch so schnell dann im Haus umgesetzt werden kann?
Ach, ich glaube, die Umsetzung im Haus bei uns ist jetzt nicht das Problem. Das sind alles eingespielte Prozesse, die gut funktionieren. Und da klappt auch die Kommunikation intern, glaube ich, bei uns sehr gut. Das Entscheidendere ist das, was wir auch gerade schon angesprochen hatten, mit dieser interdisziplinären Zusammenarbeit. Das ist schwieriger, weil es einfach keine Vorgaben dafür gibt. Das ist auch irgendwo ein Stück weit von dem Engagement von jedem Einzelnen abhängig. Ich würde ganz gerne nochmal bevor ich da weitermache, nochmal auf diese Frühphase in der Rehabilitation zu sprechen kommen. Das ist auf jeden Fall auch bei Erwachsenen ein großes Problem, weil es in diesen frühen Phasen von der Reha häufig um die natürlich logischerweise lebensnotwendigen Maßnahmen geht. Es geht wirklich darum, erstmal gerade in den schweren Fällen, den Patienten lebensfähig zu halten. Man darf nicht vergessen, dass die Patienten zum Teil ja noch nicht mal mehr schlucken können und nicht sprechen können und so weiter. Und diese Probleme, die werden natürlich dann primär behandelt in so einem Reha-Zentrum und in der Anfangsphase. Und es wird erstmal geschaut, wie kriege ich den lebensfähig? Und das kann man natürlich schon verstehen, dass da vielleicht nicht der erste Gedanke kommt, gibt es jetzt vielleicht irgendwas zur Kontrakturprophylaxe, damit er keinen Spitzfuß bekommt. Und ich glaube, das ist die Problematik, dass man hier eigentlich in dieser frühen Reha-Phase über den Tellerrand hinausschauen müsste, weil man sich in dieser Phase um die akuten Probleme kümmert und die Probleme, die danach kommen, die wahnsinnig schwierig sind und eventuell viele, viele Jahre Probleme machen, erstmal ignoriert. Und das müsste eigentlich parallel laufen, weil es ist häufig eigentlich vom Arzt aus schon getan, wenn er einfach ein Rezept ausstellen würde für eine Nachtschiene, um den Fuß, so wie das Sefika gerade beschrieben hat, auf 90 Grad zu halten und das begleitend zur Physiotherapie zu nutzen. Oder eine Handversorgung schon mal anzuleiern, damit die Ergotherapie danach unterstützt wird, um da weitermachen zu können und um auch hier prophylaktisch schon viele Dinge anzugehen. Und das sind so Sachen, da überschneiden sich diese einzelnen Bausteine von so einem interdisziplinären Team einfach. Und zu diesem Team gehören ja wir logischerweise als Orthopädietechniker natürlich dazu, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, aber auch zum Beispiel die Krankenkassen. Und das ist halt leider Gottes auch ein Punkt, der muss im Vorfeld halt auch zeitlich mit berücksichtigt werden. Und wenn in so einer Reha-Klinik früh genug die nötigen Hilfsmittel in die Wege geleitet werden würden, dann hätten wir auch die Zeit, wo wir noch keine Kontrakturen riskieren oder Folgeschäden, die dann fast unmöglich sind, wegzutherapieren oder sehr aufwendig sind, wegzutherapieren oder vielleicht eine Achillessehnenverlängerung gemacht werden muss oder andere Operationen nötig sind. Dann hätte man die Zeit, um auch dann sich mit der Krankenkasse auseinanderzusetzen, die Hilfsmittel beantragen zu können, gegebenenfalls auf Widersprüche reagieren zu können und das diesen kleinen Krankenkassenkrieg zu führen. Weil diese Zeit hat man eigentlich nicht. Und das ist in der Frühphase, glaube ich, was, das wird zu sehr vernachlässigt. In den späteren Phasen, wenn ein Patient einen Zustand erreicht hat, wo er im Alltag klarkommt, ist es natürlich besonders bedauerlich, weil da dann viel Zeit ins Land geht, wenn hier immer noch keine Hilfsmittelversorgung stattfindet. Und da fungieren wir als Sanitätshaus häufig auch als Vermittler. Theoretisch könnte jeder in diesem interdisziplinären Netzwerk als Vermittler fungieren und sagen, ich mache jetzt mit dem Patienten einen Termin, weil die uns zum Beispiel angerufen haben, und schicke die erstmal zu Arzt XY mit 5 Rezeptvorschlägen, weil diese Hilfsmittel einfach fehlen. Und so kann man das schon mal alles dann in die Wege leiten. Und das Gleiche funktioniert genauso mit Therapie, wenn man da Empfehlungen aussprechen kann. Und es gibt dazu auch gute Ansätze, aber es ist einfach nicht die Regel. Und das ist das Problem. Und deshalb sehen wir einfach im Alltag häufig in diesen beschriebenen Hausbesuchen häufig dann einfach üble Voraussetzungen, die einfach sehr, sehr schwierig zu versorgen sind. Das sind einfach Dinge, da ist wirklich das Engagement von jedem Einzelnen in diesem Netzwerk gefragt. Und da muss man sich einfach auch sehr gut absprechen. Ich würde an der Stelle ganz gerne mal auf die Homepage von der Deutschen Schlaganfallhilfe verweisen. Hier gibt es eine Karte, da kann man nach Postleitzahl filtern und kann in seiner Gegend quasi verschiedene Einrichtungen filtern, die einem bei dieser Suche helfen könnten. Da kann man uns auch als Sanitätshaus natürlich finden. Das sind auch Stroke-Units mit berücksichtigt, Therapiezentren, Therapiepraxen. Die Stroke-Units, es gibt sogar Selbsthilfegruppen, die man da rausfinden kann. Also da gibt es wirklich eine breite Palette, das kann man wunderbar filtern und das kann einem vielleicht ein ganz guter Anhaltspunkt sein, wie man da starten kann, wenn man sich da vielleicht auch ein bisschen hilflos fühlt, weil es natürlich sehr, sehr viele Baustellen sind und vielleicht für einen Patient auch gar nicht so ersichtlich ist, was soll ich jetzt zuerst machen, weil für den Patient ist vielleicht irgendein ganz kleines Problem mit der Hand ein Riesenhindernis im Alltag und an manchen Punkten muss man aber wesentlich länger arbeiten, weil da noch ein Riesengenehmigungsprozess mit der Krankenkasse dran hängt. Und da geht es einfach auch nur um eine ganzheitliche Betrachtung.
Danke für das Hinweisen auf diese ganzheitliche Betrachtung. Und natürlich wird dann auch der Link nochmal in den Shownotes mit aufgeführt, in der Beschreibung, dass man da auch ganz entspannt diesem Link folgen kann, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und apropos Überblick, da mal die Frage an Margret Wilmhoff. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass Sie sich für diesen Weg in die Gesundheitsbranche und in der Gesundheitsbranche und dann auch im Sanitätshaus entschieden haben?
Ja, also das weiß ich noch ganz genau, obwohl es jetzt schon ein paar Jahre her ist. Aber für mich war immer klar, dass ich in jedem Fall in dem Bereich des Gesundheitswesens arbeiten möchte. Also ich habe mein Abitur gemacht und habe dann zuerst gedacht, vielleicht Medizinstudium. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht auch Zahntechnik. Und dann hatte ich Gott sei Dank meine Tante, war Nonne in einem Krankenhaus. Und die hat mir erzählt, du weißt ja, bei uns, da kommt immer einer, der passt immer die Hilfsmittel auf Station an. Und der macht ganz viele unterschiedliche Sachen. Hast du nicht mal Lust, dir das anzuschauen? Okay, dann bin ich eine Woche an den Niederrhein gereist und habe mir das angeschaut. Und da war eigentlich nach 3 Tagen klar, ich werde Orthopädietechniker. Dann habe ich, 50 Bewerbungen geschrieben. Es wollte niemand eine Frau. Das war also wirklich damals 1983. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt versuchst du es nochmal in einem Sanitätshaus, das war nicht weit von uns weg, in so einem Ort, der war, 15 Kilometer weg, weil ich habe mich zuerst mal irgendwo bei großen Häusern beworben. Und die haben gesagt, ich kann kommen. Und dann habe ich gesagt, super. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einfach einen ganz, ganz tollen Meister hatte, der gerade seine Meisterschule beendet hatte. Ich war der erste Azubi und dann lief das eigentlich. Danach habe ich dann noch eine Zeit in Hamburg gearbeitet, in der Klinik. Dann habe ich meine Meisterprüfung gemacht und jetzt bin ich seit 30 Jahren hier in Dieburg Dieburg sollte eigentlich nur eine Zwischenstation werden, ja, weil ich bin ein norddeutscher Mensch, aber ich habe mich hier, und das muss ich jetzt einfach auch an meinen Seniorchef zurückgeben, ich habe mich hier von der Stunde Null an sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich habe hier ein großes Spektrum geboten bekommen. Wir waren sehr klein, wir waren damals 15 Mitarbeiter, mittlerweile sind wir 140. Also es hat sich ein bisschen entwickelt. Aber wir konnten alles machen und wir hatten keine Grenzen und ich durfte ausprobieren. Und so nach der Meisterschule, da will man auch alles ausprobieren und will alles machen. Und das war eine tolle Situation. Und dadurch, dass das Team immer größer wurde, hatten wir auch die Möglichkeit, uns quasi so in Teilbereiche zu spezialisieren. Das heißt, ich habe einen Kollegen, der macht ganz toll die Prothetik. Wir sind mit einigen Kollegen, die in der Orthetik arbeiten. Und ich arbeite jetzt seit vielen Jahren vorwiegend mit Kindern und mit neurologischen Erkrankungen. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ja, und ich kann den Podcast auch nur nutzen, um zu sagen, werd Orthopädietechniker, ist ein toller Beruf.
Okay, das ist ein schöner Aufruf, ja. Und bei Johannes Gerlach, was war da vielleicht so der Auslöser, in den Bereich reinzugehen?
Der Auslöser ist eigentlich schon wahnsinnig lange her. Ich bin durch den Leistungssport in diese Branche gekommen, die ja so viele Menschen, die kerngesund sind, kriegen ja von der Sanitätshausbranche oder der Orthopädietechnikbranche, so heißt es ja eigentlich, nicht so viel mit. Und durch den Leistungssport kam dann eine Meniskusverletzung relativ am Anfang. Es hat mich sehr weit zurückgeschmissen am Anfang, also ich war Ruderer gewesen. Und das hat dazu geführt, dass ich so richtig in den Leistungssport erst deutlich später eingestiegen bin. Und ich habe dann irgendwann meine Facharbeit zum Abi habe ich dann im Bereich Laufschuhversorgung bei Sportlern geschrieben, habe dann einen praktischen Teil dazu gemacht in einen kleinen Orthopädie-Schuh-Technikbetrieb in Oberbayern. Und so kam das dann alles ins Rollen. Dann habe ich nach dem Abi eine Ausbildung zum Orthopädie-Schuh-Techniker gemacht und bin da dann immer weiter da in diese Orthopädie-Schiene reingerutscht, habe mich immer weiter informiert und habe dann auch relativ schnell schon gewusst, okay, ich werde danach auf jeden Fall noch ein Studium machen. Und es wurde damals ein neuer Studiengang aufgebaut in Göttingen, der Orthobionik heißt. Und dort bin ich dann, glaube ich, so richtig erst dann in dieser Branche angekommen. Vorher habe ich überall so meine Fühler ausgestreckt und habe so versucht, überall das Wichtigste aufzusaugen, was mir ermöglicht wurde. Und da konnte ich mich dann frei entfalten. Da konnte ich dann verschiedene Praktika machen, Auslandsaufenthalt und so weiter. Bin dann für meine Abschlussarbeit in der Kinderklinik in Aschau gelandet, war da dann im Ganglabor gewesen und es war einfach auch so ein bisschen meinen Professoren dort zu verdanken, Professor Dr. Prath und Professor Blumentritt, die mir da so ein bisschen diesen Weg in diese Kinderorthopädie Richtung auch gezeigt haben, weil das eine sehr spannende Branche, sehr spannendes Thema einfach ist und die Kinderversorgung auch im Bereich der Orthopädietechnik sehr viel Spaß machen kann, weil man die Patienten wirklich viele Jahre begleitet und dann mitkriegt, wie die einfach groß werden und immer wieder neue Orthesen baut und dann sind sie schon wieder rausgewachsen und man ist da einfach sehr, sehr lange mit dabei und es ist nicht einfach so eine Versorgung, die man macht und dann sieht man denjenigen erst wieder, wenn irgendwo was mal kaputt gegangen ist. Und das gibt einem einfach sehr viel, man kann da einfach dann einen sehr schönen Arbeitsalltag auch haben, wenn man dann wirklich den ganzen Tag irgendwelche Termine hat mit Kindern, die man schon seit Jahren eventuell kennt und so diesen Verlauf dann mitbekommt. Und als ich mit meinem Studium fertig war, wollte ich dann auch in diesem Bereich auf jeden Fall bleiben. Das so ab der Hälfte vom Studium war mir klar, okay, ich will in diese Kinderorthopädie-Richtung gehen. Und das Sanitätshaus Klein hier in Dieburg, das wir machen hier einfach sehr, sehr viel Kinderorthopädie. Und ich habe da dann relativ schnell eigentlich gesagt, okay, das probiere ich aus. Und ich bin immer noch froh, hier zu sein und ich hoffe, es geht noch lange weiter.
Ja, das Ausprobieren war erfolgreich und geht mir auch gerade nochmal durch den Kopf, wie schön es ist dann, Tag für Tag so positiv Einfluss nehmen zu können auf das Leben von jungen Menschen, die dann heranwachsen und die das ja dann auch positiv mit durch ihr komplettes Leben nehmen. Und Sefika, du merkst, ne, du lernst jetzt hier die Expertinnen und Experten des Hauses nochmal sehr persönlich kennen und es wird nochmal untermauert, warum du hier so gut versorgt bist offensichtlich. Für dich ja auch noch neu ist der Kontakt zu Christine Holz. Das ist ja eure erste Begegnung hier. Deswegen auch da natürlich gern nochmal nachgehakt. Aus welchem Beweggrund hast du dich für erstmal die Ergotherapie entschieden, Christine?
Ja, also eigentlich wäre ich Fachärztin für Pferdemedizin. Das war mein Berufswunsch, seit ich 6 Jahre alt war. Und ich habe kurz vorm Abi noch ein Praktikum gemacht bei einem Facharzt für Pferdemedizin und der sagte irgendwann so in einem südhessischen Slang zu mir, hier Mädje, wenn du irgendwas später mal Kinder haben willst, dann lern was Gescheites. Ansonsten kastrierst du Hamster und bist nicht wirklich am Pferd dran. Ja, und damit war mein Traum eigentlich geplatzt, weil ich dann überlegt habe, ja klar, mit 2 Kindern jede Nacht raus, weil irgendwelche Pferde abfohlen, das macht einfach keinen Sinn. Ja, dann war ich bei der Berufsberatung, ganz klassisch, und habe dann in der Auswertung Ergotherapie gelesen und habe gedacht, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, um was es da geht, was das darstellt, und habe mich dann informiert. Habe ein Vorpraktikum gemacht und das Spannende ist, die Mitarbeiterin, die mich damals im Vorpraktikum betreut hat, die hat dann später in Groß-Gerau in unserer Praxis bei uns gearbeitet. Ja, ich habe klassisch eine Ausbildung gemacht und bin dann auch sehr klassisch in eine Praxis nach der Ausbildung gewechselt und hatte den Schwerpunkt schon Pädiatrie von Anfang an, also Kinderheilkunde, Kinderbehandlung und Neurologie. Und nach meiner ersten Stelle habe ich dann eine Praxis in Bad Homburg aufgebaut. Das war eine interdisziplinäre Praxis mit Logopäden und die Ergotherapie sollte aufgebaut werden. Und kurz vorher hatte ich mich für den Bereich Handtherapie auch interessiert und habe dann da meine Fortbildung gemacht. Und das war eben auch so ein Punkt, wo ich das erste Mal wirklich in einer engeren Zusammenarbeit mit Sanitätshäusern war, weil mir da eben aufgefallen war, dass Kinder einfach grundsätzlich an der Hand zu spät versorgt werden. Ja, dann während der Ausbildung habe ich meinen Mann kennengelernt, der nach mir angefangen hat. Mein Mann ist eigentlich von Hause aus Wirtschaftsinformatiker und hat aber dann eine Ergotherapie-Ausbildung dran gehängt und macht es wie ich wirklich mit totaler Leidenschaft. Und wir haben damals eine Praxis in Groß-Gerau 2013 übernommen. Und als wir auf der Suche nach einem Wohnhäuschen für uns waren, kam dann der Gedanke auf, da eine Zweitpraxis aufzumachen. Das ist jetzt in Kranichstein der Fall. Die Praxis ist meine. Also wir arbeiten räumlich getrennt und genau, seit 2015, 2016 habe ich dann für mich entschieden, dass ich noch in der Handtherapie, die eigentlich im orthopädischer Bereich ist, mehr in die Neurologie noch gehen möchte, weil das einfach so ja meine Wurzeln sind und mich schon immer begeistert, und habe dann noch die Weiterbildung als Neurohandtherapeutin gemacht. Ja, und auch unter anderem in der Zusammenarbeit und mit eigenen Kindern. Also für mich war immer so der Punkt, wow, kleine Kinder sind unkontrollierbar und ohne eigene Kinder habe ich mich da nicht so wirklich rangetraut. Also ich habe schon Kinder so ab 3, 4 Jahre behandelt, aber fand es immer relativ schwierig. Und mit eigenen Kindern weiß man einfach auch, wie ist die normale Entwicklung von Kindern, wo muss man ansetzen, wo ist Entwicklung eventuell verzögert oder gestört. Und genau, so bin ich in den Kleinkind- und Säuglingsbereich reingerutscht. Das muss ich aber nochmal klarstellen, das ist nicht mein Arbeitsschwerpunkt, sondern weil es einfach so wenig Neurohandtherapeuten und Handtherapeuten gibt, die in dem Bereich arbeiten, ist das ein Standbein von mir. Wir behandeln in der Praxis auch sehr, sehr viele orthopädische Handpatienten, auch Erwachsene, nach Sehnenschädigungen, Knochenbrüchen, Nervenverletzungen, genau. Aber ein Bereich, mein eigener Bereich, ist quasi die Versorgung bei den ganz Kleinen. Genau.
Ja, da ist auch die Motivation jetzt nochmal deutlich geworden. Und jetzt können wir wirklich sagen, Teile dieses Podcasts sind auch sowas wie Berufsberatung oder liefern auf jeden Fall Inspiration. um in diesen Bereich gegebenenfalls einzusteigen. Sefika, ich habe hier bei mir in den Unterlagen noch etwas stehen, was auch zu deinem Weg gehört. Ist natürlich immer so ein bisschen die, nicht nur ein bisschen, sondern die Herausforderung, dann auch wieder jetzt so die Überleitung zu schaffen. Aber Christine hat auch gerade von Knochenbrüchen zum Beispiel gesprochen, die behandelt werden. Es ist bei dir 2017 zu einem Fahrradunfall gekommen. Ich frage da nochmal nach, mit welchen Folgen genau? Was ist daraus resultiert?
Genau, ich hatte einen Fahrradunfall und eine damit einhergehende Kopfverletzung, weil ich keinen Helm trug. Aber dazu kommen wir gleich, was mir das dann doch irgendwie gebracht hat, keinen Helm zu tragen an dem Tag. Also das Problem bei Lähmungen und Fahrradfahren ist eben, dass wenn ich leicht nach links kippe, ich sofort das Gleichgewicht verliere und mich nicht korrigieren kann. Auch beim Stürzen kann ich mich nicht abstützen mit der linken Hand, heißt, die bricht dann sofort oder oft. Und das ist eben auch ein Problem, was damit einhergeht. Und bei dem Fahrradunfall bin ich eben auf die linke Seite gestürzt, auf den Kopf, habe mir ein Epiduralhämatom eingefangen und musste eben am Kopf wieder operiert werden.
Kurz nochmal nachgefragt, was ist das?
Ein epidurales Hämatom bedeutet einfach nur, dass durch den Schädelbruch und dem damit einhergehenden Blut, was dann da in dem Bereich zirkuliert, der Druck aufs Gehirn zunimmt und deswegen muss dieses Blut eben rausgeholt werden. Und genau, deswegen musste ich am Kopf operiert werden. Zumindest wurde mir das so erklärt. Ist immer schwierig, da medizinisch irgendwas zu sagen. Aber auf jeden Fall wurden dafür eben MRT-Aufnahmen gemacht. Und mir wurde dann im Nachhinein von meinem Neurologen, der mich damals betreut hat, gesagt, dass da was auffällig sei in den MRT-Aufnahmen. Und ich war verwundert. Ich wusste nicht, was er damit meinte. Und es hat sich ein bisschen verzögert, weil es dazu Komplikationen gab, wer mich jetzt genau betreut und irgendwie hat der Neurologe dann das Klinikum verlassen und so weiter. Und dann wurde mir nach einem Jahr, wurde mir dann vom Chefarzt im Klinikum dann mitgeteilt, dass ich eben eine erneute AVM-Diagnose hätte. Und ich dachte mir, aber wie kann das denn passieren? Weil es ist ja kein Tumor, der zurückwächst, sondern es ist ja eine Missbildung der Gefäße. Und er meinte halt, dass es durch den Stoffwechsel sein kann, dass sich die Gefäße wieder in dieser Missbildungsstruktur bilden. Ich kann ja auch kurz erklären, was nach AVM ist. Also das ist eine arteriovenöse Malformation. Das heißt einfach nur, dass dass es normalerweise so ist, dass an den Stellen, wo arterielles Blut in venöses übergeht, haben wir normalerweise so Kapillargefäße. Das sind so kleinere Gefäße. Und bei mir waren halt diese Verbindungen nicht da mit den Kapillargefäßen, sondern das arterielle Blut ist direkt ins Venöse über. Das sorgt dafür, dass das Blut durch diese Blutgefäße viel zu schnell durchläuft und es ist raumfordernd und deswegen erweitern sich die Blutgefäße und es kann zu einer Blutung führen. Und das hat ja 2011 zu meiner Hirnblutung geführt. Mhm. Und als die Diagnose eben dann festgestellt wurde, war dann klar, dass ich mich behandeln lassen will und es war aber nicht klar, in welcher Form. Weil es sein kann, bei mir hat es ja schon mal geblutet und deswegen kann es eben sein, dass es nochmal zu einer Blutung gekommen wäre. Und deswegen wollte ich mich behandeln lassen, weil bei vielen wird die AVM entdeckt, aber die hat zum Beispiel nicht zu einer Blutung geführt, deswegen wird gar nicht geraten, die behandeln zu lassen. Bei mir wurde das dann getan.
Ja. Weil es bei dir eben schon mal zur Hirnblutung kam. Also was.
Genau, ja, das wurde mir dann empfohlen. Dann waren wir eben beim Strahlentherapeuten. Das wollte ich aber nicht machen, weil eine Strahlentherapie ist eben damit verbunden, dass man 1 bis 2 Jahre warten muss, ob die überhaupt wirkt und was für Folgeschäden die mit sich bringt und so weiter. Das kam für mich nicht in Frage. Vor allem war ich da mitten im Abi-Stress und hatte keine Lust, da irgendwie noch drauf zu warten. Und dann habe ich mich eben, hat mir dann mein Neurologe hier in Darmstadt einen Neurologen beziehungsweise Neuroradiologen in Essen empfohlen, der eben diese Form von AVM embolisierend. Und das macht halt nicht jeder Arzt, sondern das macht der Professor Chapeau in Essen oder hat das gemacht bei mir. Und dann wurde ich eben in den Sommerferien und in den Herbstferien jeweils embolisiert, genau.
Und das war 2019, ne? Das hat ja dann etwas gedauert nach deinem Fahrradunfall.
Genau, das war erst 2019.
Puh, okay. Ja, ich finde es, also einerseits natürlich heftig, das zu hören und da so mit dir reinzugehen. Dann aber auch beeindruckend, wie Sefika darüber sprechen kann und was du halt auch alles an Formulierungen, an Fachwörtern drauf hast. Ne? Also das ist ja schon, ich sehe auch hier die irgendwie so die Anerkennung und irgendwie die auch die, wenn man das in dem Zusammenhang sagen kann, die Begeisterung bei Margaret Wilmhoff. Und da geht mir gerade durch den Kopf, das zeigt ja auch, wie sehr sie sich damit beschäftigt, also ich sag mal mit ihrem eigenen Schicksal und aber auch mit den Lösungen, die es dann geben kann. Ich habe jetzt gerade dazu gar keine Frage, wollte das einfach nur mal äußern.
Ja, aber ich kann das vielleicht einfach nur noch mal ganz kurz so unterstützen, weil ich glaube, das haben wir auch gemerkt, dass die Sefika ist eine ganz taffe, ja. Und das ist so, Sefika, vielleicht muss es korrigieren, wenn ich das jetzt einfach mal so in den Raum stelle, ja, weil die Sefika hat ein Ziel und sie arbeitet daran, dieses Ziel zu erreichen, ja. Und sie hat auch immer eine Strategie, wie sie zu ihrem Ziel kommt. Und das ist das Gute daran. Und ich glaube, wenn wir das bei allen, egal welches Krankheitsbild, aber gerade, glaube ich, bei den Schlaganfallpatienten, wenn wir die so weit motivieren könnten, dass sie wieder ein Ziel haben, ja, ein Ziel, vielleicht ein bisschen mehr Eigenständigkeit und Selbstständigkeit zu erreichen, dann würde, glaube ich, uns allen das auch gut tun, das würde helfen, ein Stück vorwärts zu kommen, weil wir haben das große Problem, dass viele in ein großes Loch fallen, ja, und die bleiben im häuslichen Bereich, trauen sich nicht mehr viel zu, meiden Kontakte, wollen niemandem zur Last fallen, weil das tun sie, weil sie Hilfe brauchen. Und Sefika, ich glaube, das geht dir auch so, ja. Das ist einfach nicht schön, immer zu fragen, aber alle, glaube ich, helfen gerne und machen es, wenn man merkt, es macht Spaß und es bringt einfach auch wieder ein bisschen mehr Freude im Alltag. Ja, dann ist es für alle ein bisschen einfacher.
Ich habe deine Wortmeldung gesehen und mir fällt gerade ein, indem man um Hilfe bittet, hilft man ja eigentlich auch seinem Umfeld, oder? Weil die sind ja auch erst verloren und wenn man sich dann traut, also wenn man eben nicht still bleibt, sondern von beiden Seiten aufeinander zugeht und so die Wünsche und Bedürfnisse äußert, das ist ja da auch gerade durchgekommen. Sefika, was hast du gerade dazu noch im Kopf?
Ich glaube aber auch, dass zur Wahrheit dazu gehört, dass es für jeden individuellen Prozess ist, den man durchläuft, weil ich hatte auch eine Phase, in der ich sehr damit zu kämpfen hatte, weil am Anfang war, wie gesagt, dieses Bewusstsein gar nicht dafür da, zu erkennen, ich habe eine Hemiparese und was heißt es und so weiter. Da hat einfach viel meine Mutter für mich übernommen, auch an Kampf übernommen. Und mit der Zeit verarbeitet man das Ganze. Und wie ich heute hier reden kann, liegt ja daran, dass ich einen 10 Jahre anhaltenden Prozess habe, mit dieser Hirnblutung und auch mit dieser Hemi umzugehen. Und ich glaube, diese Trotzphase, diese Phase, in der man keinen Bock hat, pessimistisch ist, gehört dazu. Aber man will ja langfristig auch qualitativ wieder leben können. Und deswegen muss man sich selbst auch zugestehen, dass die Gesellschaft und die Leute um einen herum, die gehen ja immer von ihrer Norm aus. Und zu ihrer Norm gehört halt oftmals nicht ein Mensch mit einer Behinderung oder eben mit einem besonderen Krankheitsbild etc. Und das irgendwann zu erkennen, dass auch die Reaktionen der Leute aus dieser Norm heraus resultieren und die gar nicht auf einen persönlich bezogen passieren, das braucht Zeit. Das hat enorm viel Zeit gebraucht bei mir, aber irgendwann erkennt man das und dass man auch selbst aktiv werden muss, seine Bedürfnisse äußern muss, damit die Umwelt einen auch wahrnimmt. Und Hilfe anzunehmen ist sehr schwer, vor allem weil ich selbstständig sein will, aber sie ist erforderlich. Und das muss man sich auch zugestehen, genau. Ich kann da vielleicht ein Beispiel nennen, damit man auch erkennt, wie geht's einem da. Ich meine, ich war ein Kind und musste mit dieser Hemi umgehen können. Und ich weiß noch, wie wir da in der 6. Klasse dann irgendwie uns eine Flöte anschaffen mussten im Musikunterricht. Und ich, um einfach zu begreifen, wie ich in meiner Verarbeitung damit umgegangen bin, hilft diese Geschichte vielleicht. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich ja eine Flöte gar nicht spielen kann. Ich bin gar nicht zu diesem Gedanken gekommen als Kind. Und deswegen habe ich mir dann eben diese Flöte angeschafft. Und ich habe mir gar nicht dabei gedacht, hä, ich kann die doch gar nicht spielen. Ich gehe also in diesen Musikunterricht, setze mich hin, habe diese Flöte in der Hand
extra. Und dann, so wie Lehrer immer sind, spielen die irgendwas vor und gucken dann in die Runde, ob die Kinder es umsetzen können. Und ich sitze da so unbeholfen irgendwie mit der Flöte und halte die nur in der rechten Hand. Oh, oh Gott, und diese Lehrerin guckt mich an und sagt, du musst mit beiden Händen spielen. Und, und ich als Kind war immer so in einer Schocksituation, wenn ich mit meiner Lähmung konfrontiert wurde. Heißt, ich habe kein einziges Wort rausgebracht. Die Lehrerin, die ging ja von ihrer Norm aus. Die hat ja gar nicht realisiert, hey, die trägt eine Schiene oder die trägt da was am Arm. Vielleicht kann sie ja irgendwie den Arm nicht benutzen oder so. Darauf kam sie gar nicht, weil sie eben von ihrer Realität ausgegangen ist. Und dann guckt sie mich an und sagt, du musst mit beiden Händen spielen. Und ich habe einfach kein Wort rausbekommen. Und was eben wichtig dann in so Momenten ist, wenn man merkt, jemand ist überfordert, braucht man manchmal auch Kinder um einen herum, die offen und ehrlich das ansprechen, was so offensichtlich ist. Sie kann doch gar nicht beide Hände benutzen. Das haben dann die Kinder so reingeschrien in den Raum. Und es war für mich eine Erlösung. Ich habe kein Wort rausbekommen. Und dann hat bei der Lehrerin eben dieser Klickmoment stattgefunden, dass sie erkannt hat, oh Gott, was habe ich gerade mit dem Kind gemacht? Und sie hat sich dann natürlich auch entschuldigt, aber sie hat in dem Moment einfach nicht realisieren können, dass es einfach nicht geht. Und aber was bei ihr dann stattgefunden hat, ist halt das, was so wichtig ist, wenn man mit einem Betroffenen zu tun hat, dass man dann nicht in diese Trotzhaltung geht. Ja, warum hast du es mir denn nicht gesagt oder mitteilen können, sondern dass sie sich entschuldigt hat und dann nach einem alternativen Weg geguckt hat, dass ich dann irgendwie Xylophon oder so spielen kann, was man ja mit einer Hand dann machen kann. Und so muss es eigentlich im Optimalfall aussehen, aber dafür muss man als Betroffener sich auch in diese Situation begeben und darauf hat man dann irgendwann vielleicht auch keine Lust mehr, weil man immer wieder diese Situation hat, auch draußen, wenn man eben an der Gesellschaft partizipiert. Genau, die muss man eben in Kauf nehmen, um dann irgendwann vielleicht diesen Klickmoment in dem anderen hervorrufen zu können, der dann die Person realisiert dann, okay, ich habe hier gerade einen Fehler gemacht, aber wir können nach einer Lösung gucken. Und das ist eben wichtig. Und manchmal braucht man eben auch diese Leute um sich herum, die das auch ansprechen können. Und weil ich hatte oft die Erfahrung, auch mit der Schule, dass Lehrer immer von ihrer Norm ausgegangen sind und mich nur integriert haben, also nur mitgenommen haben, aber nicht gecheckt haben, dass bei Menschen mit Behinderung Integration nicht funktionieren kann, sondern Inklusion. Weil Integration bedeutet ja, du nimmst das Kind mit der Behinderung und integrierst es in ein bestehendes System, ohne auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Und Inklusion bedeutet ja, dass man sich die individuellen Bedürfnisse anguckt und die irgendwie versucht, an das bestehende System anzugleichen. Und das hat ja die Lehrerin gemacht. Sie hat erstmal dieser integrative Akt, ich habe mir eine Flöte geholt und wollte irgendwie mitmachen, das wäre ja Integration und es funktioniert ja nicht.
Aber es war von deiner Seite.
Genau, das war von meiner Seite, ja. Dieser integrative Akt. Und dann kam ja dieser inklusive Akt von der Lehrerin instinktiv zu sagen, oh Gott, aber du kannst ja das Xylophon spielen und das ist halt wichtig. Weil nur wegschauen und so tun, als wäre die Behinderung das beim Kind nicht da, kann es halt auch nicht sein. Weil ich hatte oft diese Erfahrung in der Schule, dass bei Ausflügen oder so, dass die Lehrer einfach vorangegangen sind und gar nicht drauf geachtet haben, was ist denn jetzt mit Sefika? Ah, die ist einen Kilometer, liegt die zurück. Das ist denen gar nicht, auch oftmals gar nicht aufgefallen. Und ich hatte dann zum Beispiel eine Situation, in der ich hatte halt auch Vorurteile gegenüber Leuten, die nicht betroffen sind, weil ich dachte immer, die verstehen es doch gar nicht. Aber dann hatte ich eben eine Begegnung mit einer, die jetzt mit mir befreundet ist, aber zu dem Zeitpunkt nichts mit mir zu tun hatte. Und die ist dann einfach in meinem Tempo mit mir im gleichen Tempo gelaufen. Und was das in einen bewirkt, realisiert man, glaube ich, als Außenstehender nicht. Und ich habe es ihr, glaube ich, danach noch hunderte Male vergegenwärtigt, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass jemand im gleichen Tempo mit dir läuft. Sondern dass die Leute eher das ausblenden und bei ihrer Realität bleiben und einfach voranlaufen und gar nicht zurückgucken. Genau.
Danke, dass wir gerade da mit dir gehen durften und da passt es ja auch in deinem Tempo mitgehen durften. Das bedeutet mir jetzt auch stellvertretend für den Podcast, sage ich mal, viel, dass du das so teilst und dass du dafür nochmal ganz deutlich sensibilisierst, was da wichtig ist. Und du hast dann jetzt auch gerade viele Fragen beantwortet, die ich dazu jetzt gehabt hätte. Ist aber genau so auch richtig, weil wir wollen genau davon lernen, indem wir zuhören und diesen Weg tatsächlich mitgehen. Wie, jetzt gerade nochmal die Frage an Margit Wilmhoff, wie haben Sie denn Sefika nach dieser zweiten OP, also nach dem Unfall und dann nach der, jetzt muss ich gerade nochmal nach dem Fachbegriff schauen, du hast es ja eben gesagt, nach dem zweifachen Embolisieren, ne? Das ist das, was da erfolgt ist. Wie haben Sie die da wahrgenommen? Wie kamen Sie aus dieser Phase?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Sefika, das haben wir ja so, diese Embolisierungsphase, das haben wir gar nicht so bewusst mitgekriegt. Also das, was ich sagen kann, das war die letzte Reha, die du gemacht hast, ja? Und die war sehr, sehr positiv, würde ich sagen. Also da kamst du sehr positiv zurück. Du hast es eben schon ganz deutlich besprochen mit deiner Handkraft, aber auch insgesamt. Also ich glaube, die Reha hat dir insgesamt sehr gut getan für dein Selbstwertgefühl, für dein Selbstbewusstsein, für alles. Also das hat sich deutlich positiv entwickelt. Ja, also von daher kann ich nur sagen, aber das, glaube ich, war auch so ein Fall im Verlauf der Zeit. Du bist eine starke Persönlichkeit und du hast dich auch entsprechend über die Zeit immer weiter entwickelt. Und deswegen, das, was ich eben schon gesagt habe, das kann ich nur wiederholen, zielstrebig. Zielstrebig, und sie wird ihren Weg gehen, auch mit ihren Hilfsmitteln, und wobei du natürlich schon noch Wünsche hast und wir ja auch Wünsche haben, ja, bezüglich der Hilfsmittelversorgung. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon ansprechen sollen oder ob wir es nachher noch machen.
Absolut, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, da mal drüber zu sprechen. Was sind da noch die Wünsche und gleichbedeutend dann auch die Ziele?
Ja, genau. Silvia, wir haben vor, ich glaube, 4 Jahre, ist bestimmt schon her, ne?
Schon 6, 7 Jahre.
Oder 6, 7 Jahre,
der 8.
ja.
Klasse.
Ja, Wahnsinn. Also da haben wir das erste Mal die Elektrostimulation probiert, ne? Also das wäre einfach eine Orthese, oder ihre bisherige damalige Orthese wollten wir quasi ersetzen über eine neuroelektrische Stimulation. Das ist eine Art Wadenmanschette, die angesetzt wird und wo wir dann quasi von außen Muskulatur aktivieren, die momentan zentral halt nicht mehr aktiviert werden kann. Jetzt ganz, ganz einfach umschrieben, ja. Und das ist allerdings damals an der Krankenkasse gescheitert, weil es noch sehr neu war. Und wobei ich im Nachhinein noch gar nicht so traurig bin, dass es gescheitert ist damals, weil wir jetzt bessere Voraussetzungen haben, bessere Ausführungen haben und ich glaube auch mehr erreichen können. Und wir sind momentan gerade in dieser vorbereitenden Phase. Also Sefika hat jetzt gerade Botox bekommen, hat ihre Nachtschiene bekommen, weil wir haben das Problem, dass sie schon einen Spitzfuß entwickelt hat über die Zeit hinweg.
Was bedeutet Spitzfuß?
Spitzfuß bedeutet, dass Sefika, wenn sie ohne Orthese läuft, dass sie keinen eigentlichen Fersenkontakt in dem Sinne hat, sondern sie tritt natürlich bedingt auch durch die Lähmung mit dem Vorfuß auf, kippt dann nach unten runter, aber uns fehlt so ein bisschen, um einen sauberen Stand zu haben, uns fehlt so der 90-Grad-Winkel im oberen Sprunggelenk. Das untere Sprunggelenk kompensiert, das geht in eine Fehlstellung und somit könnten wir die Sefika so mit einer Orthese nicht so einfach laufen lassen. Und jetzt sind, wie gesagt, die vorbereitenden Maßnahmen da und wir werden einen zweiten Anlauf mit dem jetzigen Orthopäden starten, der das auch unterstützt, ja, wo wir einfach sagen, so, wir machen alles das, was erforderlich ist im Vorfeld und können dann nochmal starten mit einer entsprechenden Videodokumentation und hoffen dann zukünftig auf die große Carbonorthese verzichten zu können, die nämlich einen ganz großen Nachteil hat. Sie hat ein Gewicht, sie hat ein Volumen. Wir haben 2 unterschiedlich große Schuhe. Sefika kann nie die Schuhe aussuchen, die sie gerne anziehen möchte, sondern sie hat einfach immer nur ihre Orthesenschuhe. Und das sind so kleine Ziele, die wir jetzt momentan versuchen anzusteuern.
Ich glaube, ich sag mal kurz was dazu.
Unbedingt, bitte.
Weil sie, Frau Wilmer hat es ja gerade angesprochen mit den Orthesenschuhen. Das ist auch so ein Faktor, der was mit dem Selbstbewusstsein macht. Weil man als Kind ja dann auffällt. Und dann wurden mir auch schon oft blöde Kommentare abgegeben wegen den Orthesenschuhen. Deswegen trage ich seit 10 Jahren jedes Jahr dieselben Schuhe, weil die am unauffälligsten sind. Weil man hat da auch keine Lust mehr auf diese Konfrontation. Und bezüglich des EMS-Gerätes, man muss sich aber auch klar machen, dass wir ja schon seit 5, 6 Jahren konstant jedes Jahr Ganganalysen hinschicken, dass wir wirklich Aufnahmen machen ohne Schiene, mit dem Gerät und dann ja die Unterschiede im Gangbild deutlich werden. Und wir unternehmen wirklich jedes Jahr alles und das macht natürlich auch was mit einem, wenn dann immer nur die Rückmeldung kommt in den angeblich externen Gutachten, wo dann nur drin steht, ja, wir lehnen das Gerät ab, weil aus wirtschaftlicher Sicht macht das keinen Sinn. Und dann steht man da und fragt sich, was soll man denn noch alles tun, damit man denen klar macht, wie viel das Gerät bewirken kann. Weil das Problem ist halt auch, dass die diesen wirtschaftlichen Faktor sehr betonen und den Mensch dahinter gar nicht so sehen. Ich meine, das Problem bei Lähmungen ist ja, das ist jetzt nichts, was jetzt die großen Konzerne interessiert, dass man da irgendwelche Studien zumacht, was neue Technologien so mit sich bringen. Deswegen gibt es meistens immer nur so kleinere Studien, die dann aber für die Krankenkassen oftmals nicht so repräsentativ sind. Dann können die sich wieder auf ihren wirtschaftlichen Faktor konzentrieren. Und das heißt, beim EMS-Gerät ist halt das Problem, dass es dadurch, dass es so neu ist, weiß man nicht, wie das individuell auf den Patienten wirkt. Ob es überhaupt noch was bringen kann, weil bei mir liegt die Hirnblutung ja auch schon lange zurück. Und wenn die uns dann eben so eine Testphase oder so genehmigen würden, könnten wir ihnen ja nachweisen, ob es wirklich was bringt oder nicht. Und da kam wirklich original zitiert im Gutachten nur der Satz, naja, so eine Testphase lohnt sich doch gar nicht, weil wir leihen ja auch keine Orthese aus. Aber eine Orthese bringt einen ja auch nicht weiter in dem Sinne, sondern lässt einen ja bei Standpunkt Null. Dadurch verschlechtert sich der Fuß nicht, aber auch er verbessert sich auch nicht. Und durch so ein EMS-Gerät oder durch so eine Testphase könnte man ja gucken, ob mein Gangbild dadurch besser wird. Und das verwehren die uns seit 5-6 Jahren eben. Genau.
Ja, Christine?
Das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, der da gerade angesprochen wird. Also auch wir merken das in den Praxen, dass es auch aktuell gerade immer schwieriger wird, für Patienten Orthesen, Hilfsmittel in jeglicher Form durchzukriegen. Also es wirkt manchmal fast, als würde die Ablehnung schon direkt mit Eintreffen des Briefes zurückgeschickt und es bedeutet für alle Beteiligten auch ein wahnsinniger Aufwand. Also man braucht einen engagierten Arzt, der auch nochmal eine Stellungnahme schreibt. Das Sanitätshaus schaltet sich mit ein. Das heißt, es werden auch nochmal Videos hingeschickt oder wir Therapeuten machen nochmal Bilder vom Verlauf mit, ohne. Und es in der Regel endet es dann in der zweiten Ablehnung. Das heißt, es bedeutet wieder einen Einspruch, Widerspruch und häufig ist auch das Problem, es vergeht eine wahnsinnige Zeit, die da verstreicht. Und das ist bei erwachsenen Patienten schon mal sehr dramatisch. Ich finde, je jünger der Mensch ist, umso, ja, wir hatten es vorhin angesprochen, ne, dass Orthesen-Schuhe zum Beispiel oder Fußorthesen, Handorthesen mit dem Wachstum. Bei kleinen Menschen ist manchmal nach einem Dreivierteljahr eine Orthese schon zu klein. Das heißt, man hat häufig ein Dreivierteljahr, Jahr, bis überhaupt die Möglichkeit besteht, dass sowas durchkommt. Und also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich hoffe, dass sich in Zukunft da was verändert. Es ist politisch gesehen gerade sehr, sehr schwierig, weil wir in Deutschland eigentlich eine Optimalversorgung herstellen könnten.
Ja, es gibt so viele tolle, hilfreiche Technologien, so viele tolle Hilfsmittel, die aber ja wirklich dann was bringen, wenn sie auch am Menschen getragen werden und wenn sie eine Verbesserung herbeiführen können. Ich mag die Runde gerade sehr, weil durch das, was Christine, nehme ich jetzt mal angesagt hat, wurde auch bei Johannes Gerlach nochmal was ausgelöst oder es war eine der Vorrednerinnen. Ich bin gespannt, was da jetzt noch an Gedanken kommt oder an Einwürfen.
Ja, also das gehört leider Gottes zu unserer täglichen Arbeit dazu, diese Auseinandersetzung mit der Krankenkasse. Deswegen finde ich es eigentlich sehr gut, dass du jetzt sogar diesen Schritt machst und Jura studierst, weil man irgendwann zwangsläufig in diese Schiene reinkommt oder reingedrängt wird von diesem System. Im Medizinproduktegesetz steht drin, dass die Versorgung, also die wird quasi geprüft, unsere Anträge auf Wirtschaftlichkeit, ob es medizinisch zweckmäßig ist, notwendig oder auch ausreichend. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt und das jetzt noch versucht, mal zu paaren und sich versucht, in den Sachbearbeiter bei einer Krankenkasse reinzuversetzen, der erstmal den Patienten ja gar nicht kennt, der eigentlich nur das sieht, was man ihm liefert, dann kriegt man eigentlich relativ bald so eine Strategie vorgeführt. Also man muss demjenigen wirklich massiv Informationen an die Hand geben, in Form von Text, Bildern, Videos, Arztberichten, einem möglichst gut formulierten Rezept auch. Auch dieser Rezepttext ist in Kombination mit der geeigneten Diagnose auch, weil solche Patienten haben ja durchaus auch mal mehrere Diagnosen. Das gepaart, das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sowas dann auch genehmigt wird. Also man muss da so ein bisschen mit so einer Philosophie, glaube ich, drangehen. Man versucht, die Krankenkasse mit Informationen so zuzuschütten, dass sie fast gar nicht anders kann. Weil diese Formulierung in diesem Gesetz, wenn man da versucht, mal wirklich zu sagen, das ist deswegen notwendig und das andere ist nicht ausreichend und wir haben das getestet und hier ist ein Video, warum es nicht gut funktioniert hat und diese und jene Parameter haben nicht gut funktioniert und funktionieren mit einer anderen Versorgung besser. Das gibt einem eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht doch übernommen wird. Und das kann aber trotzdem auch nicht ausreichend sein. Und wenn die Krankenkasse hart bleibt, muss man eventuell auch dann den Mut besitzen, dann eine Klage einzureichen. Und das ist für jemanden, der ja eine Behinderung hat und gar nicht groß leistungsfähig eventuell ist zu seinem jetzigen Zeitpunkt, wahnsinnig schwierig. Und den Mut zu haben, das einzuklagen, was man beantragt hat, weil man sich absolut sicher ist, dass das eigentlich einem zusteht, den Mut hat nicht unbedingt jeder. Und da muss man, glaube ich, auch einen Patienten drin bestärken, dass man sagt, hier, setz deine Unterschrift hier drunter, ich mache den Rest. Mhm. Und diese Möglichkeiten gibt es ja. Und ich sehe das absolut genauso, dass es in Deutschland eigentlich das geeignete System dafür geben könnte, wenn das nicht so wahnsinnig verstrickt wäre mit den Argumenten von der Krankenkasse, die wirklich zum Teil komplett hanebüchen sind. Wenn man sich das im Ausland mal anschaut, da wird dann mit irgendwelchen Kunststoffteilen vom Roten Kreuz versorgt, die dann irgendwie auseinandergesägt werden und wieder zusammengeschmolzen werden. Oder mit Bambusrohren, die dann irgendwo in der Orthetik und Prothetik verwendet werden, weil sie einfach da sind. Das sind ganz andere Voraussetzungen. Und dass wir hier über zum Beispiel diese Elektrostimulation sprechen, das ist ja absolut High-End. Ne? Es gibt, denke ich, nicht so viele Länder auf der Welt, wo man das auch wirklich realisieren kann.
Ja, ja. Christine, bitte.
Einen Aspekt möchte ich noch mit reinbringen, also auch nochmal im Hinblick auf die kleinen Patienten, die Angehörigen. Und das passt auch wieder zu vielen Widersprüchen. Für Eltern ist es ein wahnsinnig arbeitsintensiver und belastender Weg. Also ich erlebe zum Teil die kleinen Patienten in der Praxis, die von ihrer Mama, ihrem Papa zum Teil 3-4 Mal die Woche zu irgendwelchen weit entfernten Therapien kutschiert werden. Ich habe viele Patienten zum Beispiel aus dem Odenwald oder aus dem Ried oder kurz vor Frankfurt, die wirklich eine wahnsinnig lange Fahrzeit auf sich nehmen, um in die Therapie zu kommen. Der Alltag der Eltern ist aber auch geprägt eben von solchen Widersprüchen, dass sie wirklich zusammen mit anderen Disziplinen kämpfen müssen und sich abends, wenn die Kinder dann doch mal schlafen, die ja auch zum Teil wirklich sehr, sehr viel Pflege benötigen, dann auch hinsetzen und da Widersprüche verfassen müssen oder im Internet in irgendwelchen Reha-Foren suchen, wie ging es denn anderen betroffenen Eltern, wie haben die es denn geschafft, dass das Hilfsmittel doch bewilligt wurde. Und wir wissen es ja in Zusammenarbeit mit den Sanitätshäusern, was das für einen Benefit bringen würde für die Kinder. Und trotzdem auch einen weiteren Widerspruch, einen abgelehnten, dann noch zu verkraften, das macht auch ganz, ganz viel mit der Psyche der Eltern. Und deswegen möchte ich auch nochmal ein Hoch auf alle Eltern, nicht nur auf Sefikas Mama, aussprechen, weil die leisten einfach wirklich eine wahnsinnig tolle Arbeit. Und ich finde, das sollte auch in dem Podcast nochmal Gehör finden, wie wertvoll das ist.
Ist in dem Moment, wo es jetzt die Hörerin und der Hörer sich anhört, natürlich rausgegangen und sicherlich auch gut angekommen. Sefika, jetzt mal uns gemeinsam ausmalend, dass das funktioniert und dass die Argumente dann doch entsprechend gehört werden für die EMS-Manschette, für die Elektrostimulation. Worauf freust du dich besonders, wenn du damit unterwegs sein kannst?
Also in erster Linie einfach normale Schuhe tragen zu können und in zweiter Hinsicht vielleicht irgendwann mal wieder rennen zu können. Genau.
Danke, dass du dieses Ziel formulierst, auch jetzt hier mit mir und mit uns teilst. Ich denke, das ist dann wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, wo wir mit dieser Folge am Ende angekommen sind. Danke für diese Expertise von allen Beteiligten und danke, dass wir in deinem Tempo den Weg mit dir gehen durften. Ich bin wahnsinnig inspiriert davon, wie du im Leben unterwegs bist und wirklich sehr dankbar für diese Begegnung und wünsche dir, ja, dass das klappt, was du gerade als eigenes Ziel und als eigenen Wunsch formuliert hast.
Eigentlich habe ich zu danken, weil jetzt endlich mal meine Geschichte eine Stimme bekommt. Ja. Also danke Ihnen oder dir.
Ja. Wie sollte es auch anders sein, ne, als das ist am Ende. Sehr gerne. Ja, also diese Plattform hast du ja absolut verdient und danke an alle, die hier in der Runde mit dabei gewesen sind, also Sefika Kutscher, Christine Holz, Margret Wilmhoff und Johannes Gerlach, die beiden letztgenannten vom Sanitätshaus Klein. Und das war's. Ich melde mich dann nochmal in der Abmoderation und das war, glaube ich, nie notwendiger als in dem Fall, dass ich das dann nochmal aus dem eigenen Studio sozusagen einspreche. Danke an die Runde. Puh. Intensiv, hochemotional, facettenreich, augenöffnend und gleichzeitig sehr motivierend. Damit lässt sich Folge 9, die Jahresauftaktfolge 2022, für mich unter anderem gut beschreiben. Diese Folge wird unterstützt von Sporlastic. Sporlastic Orthopedics verfügt seit Generationen über die einzigartige Kombination aus textilem, modischem und orthopädischem Wissen. Gemäß dem Unternehmensmotto "Gemeinsam, besser in Bewegung" schützen die Sporlastic-Produkte gefährdete Strukturen und gleichen fehlende Funktionen aus. Sie optimieren die Rückführung der PatientInnen in den Alltag und in die Beweglichkeit. Weitere Informationen über die Produkte und das Unternehmen liefert die Website sporlastic.de. Danke an dieser Stelle für die Unterstützung der Folge an Sporlastic. Weitere Gesundheitsthemen über diesen Podcast hinaus findet ihr im Sanitätshaus Aktuell Magazin, kurz SAM. SAM könnt ihr euch in eurem Sanitätshaus mit dem Lächeln ganz bequem gratis mitnehmen. Dafür mein Tipp, schaut mal in den Sanitätshausfinder auf sani-aktuell.de. Alle Infos und die relevanten Links zu dieser Folge, das kennt ihr schon, gibt es wie gewohnt in den Shownotes. Wir freuen uns auch in diesem Jahr, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert und weiterempfehlt. Die Weiterempfehlung funktioniert ja unter anderem auch ganz prima, indem ihr zum Beispiel diese Folge, die ihr gerade gehört habt, über eure Social Media Kanäle teilt. Wenn ihr uns auf Apple Podcasts hört, lasst uns gerne eine Bewertung da und neuerdings könnt ihr auch auf Spotify den Podcast bewerten. In beiden Fällen schon mal herzlichen Dank. Zum Abschluss jetzt noch der Blick nach vorne bei Rollstuhl, Orthese und Co. In Folge 10, die wird online gehen am 16. Februar, da widmen wir uns dem wirklich sehr breiten Feld der Kompression. Wo auch immer ihr gerade seid, ich wünsche euch eine gute Zeit bei möglichst bester Gesundheit. Bis zur nächsten Folge.